Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, willkommen bei Editor's Choice, dem Podcast des Brutkasten, wo wir wöchentlich über die spannendsten Themen der Wochen reden und auch diskutieren bzw. sie kommentieren. Und ich darf heute nur den Kollegen Martin Pacher hier bei mir begrüßen, der normalerweise moderiert. Heute übernehme ich das, weil das erste Thema und das große Thema der Woche bringt uns gleich der Martin. Es geht um das wahrscheinlich Top-Thema der Woche, zumindest bislang, den Exit von Kaleido und was damit verbunden ist. Martin, willst du uns ein bisschen erzählen, was ist da passiert?
Genau, du sagst es. Kaleido AI hat einen historischen Exit hingelegt. Laut eigenen Angaben des Startups handelt es sich dabei um einen der größten Exits in der österreichischen Startup-Geschichte. Das hat man zumindest nach außen hin so kommuniziert. Den genauen Betrag, wie viel diese Grafikplattform Canva hier auf den Tisch gelegt hat, wollte man nicht sagen. Ich habe mit ein paar Brancheninsidern auch gesprochen, die sich nicht namentlich dazu äußern wollten, aber sie meinten, dass das mindestens im hohen zweistelligen Millionenbereich liegt. Wenn man sich auch so die Exits der letzten Jahre anschaut, vor allem auch zum Beispiel Rentastic, dafür wurden 220 Millionen Euro hingeblättert, Spock ungefähr 200 Millionen Euro und die MySugar-Übernahme wird auf 70 bis 200 Millionen Euro geschätzt. So kann man ungefähr davon ausgehen, dass es wirklich auch in diesem hohen Bereich ist. Natürlich stillschweigend vereinbart, da kommt man auch als Journalist nicht ran, wie viel da wirklich jetzt gezahlt worden ist. Das Interessante war auch, dass die beiden Gründer, nämlich Benjamin Grössing und David Wankhauser, auch bei uns im Studio waren, zu einem exklusiven Talk und so ein bisschen über die Hintergründe dieses Exits gesprochen haben. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckendes Startup, das seit 2018 eben dieses Remove PG und Unscreen auch anbietet. Das sind zwei Tools, mit denen sich die Hintergründe automatisch wegretuschieren lassen. Also vielleicht hat das ja jemand schon von euch verwendet.
Ja, ich muss mich an dieser Stelle als begeisterter User outen. Also von Remove PG, vor allem Unscreen, da kann man die Hintergründe in Videos entfernen und das macht wirklich Spaß. Das ist ein lustiges Tool, damit kann man sich gut spielen oder habe ich mich gut gespielt, aber für mich jetzt persönlich keinen Use Case gehabt als Redakteur. Aber Remove PG ist wirklich etwas, wo ich als Redakteur auch einen Use Case habe, wo es einfach immer wieder so ist, dass ich von irgendwas den Hintergrund entfernen will, muss, kann. Und das Tool ist ein Wahnsinn. Du lädst das Foto hoch, also einfach Drag and Drop, du ziehst es rein und es stellt dir das frei, was du gerade freigestellt haben willst. Ich weiß nicht, warum das Tool das weiß, aber egal, was ich da reingebe, es stellt dir nicht nur Menschen frei, es stellt dir den Gegenstand frei, der da irgendwie im Zentrum des Bildes ist. Es erkennt das und macht das. Und ich habe nur gestern bin in einem Studio kurz über den Weg gelaufen, wie sie mit dem Dejan geredet haben und habe kurz mit ihnen geplaudert und sie haben gesagt, ja, es war ein sehr, sehr langer Weg, dorthin zu kommen, dass das Tool das auch einfach erkennt, was es freistellen soll. Also, ist ein Wahnsinn. Letztes Mal habe ich einen Artikel geschrieben über einen Desinfektionsroboter und der Hintergrund hat mir nicht gefallen. Ich habe das Bild da reingezogen und es hat mir den Desinfektionsroboter freigestellt, der, ja, warum auch immer, es gewusst hat, dass ich das wollte und nicht irgendwas anderes, was im Hintergrund drauf war. Also, wirklich spannend.
Absolut, du sagst es. Also, ich bin auch mega begeistert von der UX, auch von Remove PG. Ich habe das auch in meinem Redaktionsalltag des Öfteren verwendet. Aber auch Canva. Also, Canva verwende ich jeden Tag. Bin da in diesem Ökosystem drinnen. Habe aber, muss ich dazu sagen, dieses Pro-Feature, nämlich Remove PG, ist nämlich schon seit über einem Jahr in Canva auch integriert bei den Pro-Features. Habe es auf Canva noch nicht selbst probiert. Aber wie gesagt, jedenfalls dieser Exit ging jetzt über die Bühne. Formell Mitte Februar ist hier auch das Ganze besiegelt worden. Lief in zwei Tranchen und ja, wirklich ein extrem spannendes Startup. Und du hast sie auch selbst getroffen im Studio, hast wahrscheinlich auch ein bisschen zugehört im Stream. Vor allem, was ich total spannend finde bei Kaleido AI ist, dass diese Gründer innerhalb kürzester Zeit ein enormes Wachstum hingelegt haben. Ja, also letztes Jahr 2020 haben sie, glaube ich, über 600%, ein über 600%iges Nutzerwachstum verzeichnet, zählen monatlich 20 Millionen Nutzer und Remove PG ist erst seit 2018 am Markt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist Hockeystick Growth wie im Bilderbuch und nicht nur das, sondern auch Bootstrapping wie im Bilderbuch. Nämlich dieses Startup hat sich seit seinem Beginn selbst finanziert aus dem Cashflow heraus. Und das ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Sie haben auch bei uns beim Brutkasten-Talk darüber gesprochen, dass es für sie keine Option war, einen Investor mit an Bord zu holen, weil sie wirklich jede freie Sekunde in dieses Produkt investieren wollten und noch immer auch tun. Und jetzt natürlich mit Canva und diesem ganzen Ökosystem dahinter auch eine viel, viel größere Möglichkeit natürlich haben, auch dieses Wachstum und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Also da dürfen wir natürlich auch gespannt sein, was da in Zukunft auf uns zukommen wird. Aber wie gesagt, definitiv haben sie gesagt, Exit war für uns nie ein Ziel. Und das ist schon irgendwie interessant, wenn man auch über den größten Exit der österreichischen Startup-Geschichte so schreibt. Und wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das wirft ja eigentlich eine viel tiefer gehende Frage auf, Dominik, die wir ja auch als Redakteure auch oder mit anderen Gründerinnen und Gründern immer wieder auch diskutieren. Wie seht ihr das auch? Ist quasi die Startup-Gründung automatisch mit dem Anspruch an einen Exit verbunden? Das ist ja schon fast irgendwie so eine Ideologie, die da in der Szene diskutiert wird, oder?
Das ist natürlich eine gute Frage, weil es gibt wirklich, also du sagst, es ist eine ideologische Frage. Ja? Es gibt Leute, die sagen wirklich niemals, ich mache sicher keinen Exit. Und es gibt Leute, die sagen, ja klar, wenn ich das richtige Angebot bekomme. Und ich glaube, dass es bei den Burschen halt so war, dass sie sagen, okay, sie haben jetzt einfach das richtige Angebot bekommen. Ich habe sie trotzdem gefragt, Leute, warum habt ihr nicht noch ein bisschen weitergemacht? Ihr hättet doch wahrscheinlich in 2 Jahren noch so ein User-Wachstum bekommen können, dass ihr für den 5-fachen Preis verkaufen hättet können. Aber sie haben halt gesagt, nein, es hat sich gerade angeboten und sie können im Rahmen von Canva weitermachen. Also ich kann mir schon vorstellen, ich kann das schon nachvollziehen und es hat sich wahrscheinlich für sie auch wirklich ausgezahlt. Weil wenn du sagst, du wirst jetzt einmal grundsätzlich dafür ausbezahlt, was du bislang geleistet hast, kannst trotzdem dran weiterarbeiten, hast dann noch ein schönes Geschäftsführergehalt oder so. Also ich meine, was willst du eigentlich mehr? Ja? Also ich sage jetzt mal so, da ist ja eine schöne Absicherung. Aber natürlich, ich meine, es ist eine Frage und man sieht das auch, wenn man jetzt auf Social Media schaut, wie die Meldung rausgegangen ist, was darunter kommentiert wurde, da war schon auch die eine Stimme, eine üblicherweise kritische Stimme, die gesagt hat, was könnt ihr nur Exit? In anderen Ländern sind das Investitionssummen. Was wollt ihr eigentlich so auf die Art? Ja? Also es wird kritisch gesehen und natürlich kann man sagen, okay, wie lang kannst du sozusagen, wie lang solltest du dein Baby weiterführen? Ist es wirklich eine Zielsetzung, nach 4 Jahren einen Exit zu machen? Nur in dem Fall denke ich mir halt, wir haben ein wirklich geiles Produkt. Sie haben ja auch im Podcast-Talk gesagt, sie fokussieren 100%ig auf das Produkt, wollten das einfach groß machen. Und ich denke auch, dieses Produkt in sich, da musst du dann irgendwann mal sagen, okay, das Produkt selber ist schon wirklich geil. Will ich jetzt mein Angebotsportfolio erweitern? Will ich quasi Canva nachbauen? Oder versuche ich mich zusammenzuschließen? Dann hast du eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder du kaufst andere Unternehmen auf oder du lässt dich aufkaufen. Quasi, also du könntest ja auch fusionieren, wäre natürlich die andere Möglichkeit, aber Canva ist halt jetzt auch deutlich größer. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, wir haben ja den umgekehrten Fall auch gehabt in der Berichterstattung gestern. AppRadar, Grazer Startup, hat einen spanischen Konkurrenten gekauft. Die haben schon ein bisschen einen anderen Zugang in diesem App-Marketing als AppRadar, aber nichtsdestotrotz an sich auch ein ähnliches Produkt, aber die sind bis zu einem gewissen Grad sind sie Konkurrenz, bis zu einem gewissen Grad sind sie komplementär. Und dieses Komplementäre haben sie auch ausgenutzt. Die haben das mit einem Asset-Deal gelöst. Das heißt, das Ganze wird zwar zu AppRadar, aber die The Tool, so hat das Ganze geheißen, Eigentümer sind jetzt Teileigentümer von AppRadar. Das heißt, die haben im Prinzip, ja, haben es Übernahme genannt, weil AppRadar quasi der größere Partner ist, aber im Endeffekt mit so einem Asset-Deal könntest du sagen, es geht eher in die Richtung Fusion der Teams, zumindest Fusion der Produkte, auch wenn es formell eine Übernahme ist.
Du sprichst es an, auch Teams, das wird auch spannend sein. Und da hat Canva auch gesagt, naja, sie wollen hier auch schon den Standort hier in Europa belassen und vor allem Wien und auch die beiden Kaleido AI-Gründer, die ja als Geschäftsführer im Startup weiter tätig bleiben, also sich nicht in die Hängematte auf Hawaii legen, bleiben nämlich im Startup und haben nämlich auch gesagt, dass sie hier den Standort in Österreich ausbauen wollen. Sie haben aktuell, glaube ich, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das soll verdoppelt werden bis Ende des Jahres 2021. Auch wirklich ein klares, cooles Zeichen irgendwie für den Standort hier in Österreich. Also echt toll.
Ja, nein, und Canva wäre ja ganz schön blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ich meine, man muss wirklich sagen, man muss im internationalen Vergleich Mini-Startup. Die sind jetzt bei 25 Leuten. Die haben zu zweit begonnen. Die haben dieses Tool gebaut, haben die Technologieführerschaft auf der ganzen Welt gebootstrapped mit nichts, also aus dem Nichts heraus praktisch. Ne? Also Canva wäre wirklich blöd, wenn sie die gehen lassen würden und sagen würden, sie nehmen die Technologie am derzeitigen Stand, sondern wenn sie die weiterarbeiten lassen, dann kommt da noch Großes.
Definitiv, definitiv. Und das wird dann auch spannend werden, wie sie dann auch weiter wachsen. Ne? Da haben wir ja auch mal eine längere Story, beziehungsweise du auch geschrieben, wie sich das dann verändert, wenn man dann auch zum Scale-Up wird. Ja? Ob dann dieser Startup-Spirit verloren geht und ob man dann auch gleich agil bleibt. Und das ist eine total spannende Frage, finde ich auch. Was ich auch cool gefunden habe, wo deren auch sie gefragt hat, warum sie sich dann schlussendlich dennoch dafür entschieden haben, diesen Exit zu machen, ist, da Canva diesen Startup-Spirit noch immer hat und das bei 1000 Mitarbeitern. Ja. Und das war für sie, so die Begründung, auch ein Punkt, warum sie gesagt haben, ja, sie wollen in diesen Unternehmen auch drin bleiben.
So, jetzt musst du immer halt sagen, was ist der Startup-Spirit, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das kommt auch auf deine Position im Unternehmen an. Ich sage jetzt schon, ich sehe natürlich zum Beispiel bei uns beim Podcasten absolut den Startup-Spirit, der ist täglich da und trotzdem fühlt sich es ganz anders an. Ich war halt beim Podcasten, wie wir zu viert waren, inklusive deren, und jetzt sind wir über 20 Leute und es fühlt sich ganz anders an. Es ändert sich schon, ja, obwohl der Startup-Spirit eindeutig da ist. Also es ist eine Definitionssache.
Also absolut, und ich finde das total spannend, auch selbst in unseren eigenen Unternehmen zu beobachten. Also wir haben ja wirklich auch ein rasantes Wachstum hingelegt. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr 20 Leute, sind jetzt fast 35. Das ist schon eine große Herausforderung.
Ich habe in meiner Aussage gerade, habe ich die letzten über 10 Hires noch gar nicht mitgezählt. Die sind in den vergangenen Wochen gekommen. Das ist ja vollkommen der Wahnsinn. Die kommen überhaupt nicht mehr mit. Ich merke mir nicht mehr alle Namen. Ich muss jetzt nachlernen.
Ja, ich war witzigerweise auch vor 2 Wochen war ich ja ein Punkt da. Oh, warte mal. Jetzt tue ich mir schwer, wirklich alle Namen noch im Gedächtnis zu haben. Ich hoffe, ich habe sie alle. Das ist ganz, ganz liebe Kollegen. Aber ja, ist auch interessant, so ein Onboarding dann natürlich auch in Corona-Zeiten zu machen. Aber ja, das ist total spannend, auch bei uns selbst zu sehen, wie wir da wachsen und wie du dennoch diese Organisation agil behältst, ja? Damit trotz dieser Größe auch diese nötige Flexibilität auch hier gegeben ist. Das ist ein total spannender Punkt auch, ja. Und ja, vielleicht wenn wir nochmal auch zurückkommen zu diesem Exit-Thema auch, was ich auch interessant finde, also ich habe ja auch mit einigen Investoren so im Laufe meiner Berichterstattung jetzt gesprochen und für die, also es gibt einige Investoren, die sagen, okay, wenn ein Startup per se an einen Exit denkt, ist das kein Investment-Case für die. Ja. Da gibt es auch den Business Angel of the Year, Niki Futter, mit dem habe ich darüber mal ausführlicher gesprochen, hat gesagt, naja, er investiert nicht in Exit-getriebene Startups. Ja, sondern er mag hier wirklich auch, dass die Founder hier sich weiter verwirklichen. Die Frage ist halt, ist ein Exit wirklich etwas, wo man dann eben aus diesem Driver Seat rausgeht und nicht mehr mitgestalten kann? Das ist halt so ein bisschen die Gretchenfrage, ne, bei dieser ganzen.
Ist eine große Frage. Ich meine, das Interessante ist natürlich, also gerade Business Angels haben natürlich diese Möglichkeit zu sagen, okay gut, ich bleibe einfach den Rest meines Lebens bei dem Unternehmen beteiligt und habe eine laufende Rendite und ist schön für mich. Ne? Wenn du jetzt VC-Fonds nimmst, die müssen ja per se, also für sich Exit-getrieben sein. Natürlich muss das Startup keinen Exit hinlegen, damit der VC seinen Exit haben kann. Klar, die können ihre Anteile auch irgendwen anderen verkaufen, können sie bei der nächsten Finanzierungsrunde wieder loswerden oder beim IPO, im Optimalfall natürlich. Aber natürlich für einen klassischen Venture-Capital-Fonds, wenn da der Gründer sagt, ja, mein Ziel wäre es eigentlich, einen neunstelligen Exit möglichst bald hinzulegen, dann reibt sich der VC-Fondsmanager, wenn er ihm das abkauft und glaubt, dass er das wirklich schafft, die Hände und sagt, passt, ist auch unser Ziel, dann holen wir uns unser Geld schnell zurück und können es auszahlen an unsere Investoren. Ja, also es ist interessant. Ja.
Auf der anderen Seite, also es gibt da unterschiedliche Einstellungen auch dazu, von einer normativen Ebene, ob das okay ist, ob man sich nicht irgendwie selbst die Werte verkauft oder so auf die Art, ne? Wenn man einen Exit anstrebt. Auf der anderen Seite ist es auch Teil der Startup-Welt, dass man talentierte Teams und Leute und vor allem Serial Entrepreneurs hat, die quasi in der Lage sind, in kürzester Zeit Teams aufzubauen und dann das weitergeben an größere Corporates, also diese Segelschiff-Dampfer-Thematik, ja, und dann halt wieder weitergehen und was Neues eben aufziehen und dieses Rapid Prototyping natürlich auch betreiben. Und warum nicht? Ja, ist auch okay, meines Erachtens.
Ich weiß nicht, wie du das. Ich glaube, wir kommen wieder zurück auf die Frage und ich glaube, Kaleido ist ein wunderbares Beispiel, weil die haben sich voll auf eine Technologie fokussiert und dieses eine Produkt, das lässt sich wunderbar in 100 andere Produkte einfügen. Das kann Teil von sehr vielen größeren Dingen werden. Und die haben sich jetzt echt entscheiden müssen, so wie ich es vorher gesagt habe, versuchen sie selber sich zu diversifizieren, größer zu werden oder schauen sie, dass sie ihr Produkt irgendwo gut reinbringen. Deswegen finde ich das in ihrem Fall vollkommen gerechtfertigt. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich gründe das nächste Facebook, das nächste Google oder sowas, etwas, was für sich gesehen eine Killer-Anwendung ist oder eine ganze, eben nicht nur eine Anwendung, sondern sozusagen ein ganzes Konvolut von Anwendungen, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, früh den Exit zu haben und aus diesem Driver-Seat rauszugehen. Aber in dem Fall finde ich das absolut sinnvoll. Also es hat für mich, sagen wir mal, noch selten so viel Sinn gemacht wie da.
Absolut. Und es ist einfach schön auch zu sehen und darüber zu schreiben. Es macht einfach auch Spaß, über so eine Erfolgsstory zu schreiben. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viel mehr von diesen Erfolgsstories lesen können und werden.
So, ich bin seit 2016 mit dem Podcasten und ja, wir hatten schon einige seitdem und ich glaube, es werden noch ganz viele kommen. Ich bin davon überzeugt, beziehungsweise wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung der Kapitalrunden und ähnlicher Parameter in Österreich in den vergangenen Jahren war, dann bin ich mir sogar ganz sicher, dass es hier noch höher, größer, schneller etc. geht.
Hast du damals auch über MySugar Exit geschrieben?
Ich glaube, das wird wahrscheinlich ich damals gewesen sein. Ja. Ich glaube, das war gerade in der Zeit.
Nämlich alle Exits mir dann auch nochmal durchgeschaut, wann wir worüber, über was geschrieben haben. Bei Spock und Rantastic, glaube ich, warst du noch nicht dabei.
Das da war ich noch nicht dabei, genau.
Das war 2015. Aber ja, es war für mich auch eine Ehre, heute diesen großen Exit darüber auch zu berichten und das auf Papier zu bringen oder ins Netz.
Genau. Ich glaube, das sind schöne Schlussworte, lieber Martin. Ich danke dir, dass du diese Woche dabei warst, liebe Community. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und kann nur sagen, ich übergebe an die Dame vom Abspann. Grüß euch.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.